Hallöchen, lieber Basti. Ja, wir sind mittendrin und wir können auch nicht anders. Also die Nachrichten und die Diskussionen werden immer länger. Ich versuche es mal auch an dieser Stelle ein bisschen knapper zu halten. Deswegen versuche ich einfach mal ganz, ganz viel zu beenden oder einzuklammern oder zu Ende zu legen, was wir bisher so gesagt und gemacht hatten. Ich glaube, der visionäre George Lucas, der junge Rebell, in Hollywood 77, der wird wahrscheinlich in weiteren Auseinandersetzungen immer mal wieder aufploppen. Ich merke das einfach, dass ich auch sehr, sehr großes Interesse daran habe, über den nachzudenken. Und also meine Bewunderung und mein Respekt und das gilt diesem George hier, nicht dem George aus den Prequels, sondern diesem George hier. Und auch Obi-Wan, Darth Vader, da hast du auch ganz, ganz viele gute Sachen gesagt. Gerade auch so das Duell. Du bist ja sowieso, glaube ich, auch ein bisschen näher so an Obi-Wan und auch was du da gesagt hast, so mit dem Duell, was das alles so perfekt symbolisiert und auch dieses dieses Loslassen von Obi-Wan, dieses Einswerden mit der Macht und ne, also auch da ja auch Luke schon zu zeigen, dass halt, also so vorzudeuten, dass es ja auch irgendwie, dass Verzicht halt auch ein Weg sein kann oder eine Lösung sein kann, was er dann später bei Return of the Jedi ja auch dann umsetzt und lernt. Also das finde ich ja immer so, so spannend auch in dieser Heldenreise, dieses, naja, so der, also man kann den Kampf in Frage stellen, ne? So dieses, was ja dann auch Neo in Matrix macht, der ja die ganze Welt in Frage stellt und erst mit dieser Umkehr zu sagen, also dieses großartige Moment bei Matrix, wo er so die Kugeln aufhält und im Grunde genommen halt alles ablehnt, so dieses Ablehnende der Realität, der vermeintlichen Realität. Und das ist ja eben auch das Tolle hier bei dem Kampf, dass es geht nicht darum, Darth Vader Dollar eins auf die Mütze zu hauen, flinker zu sein, cleverer zu sein, stärker zu sein, schneller zu sein, sondern dass der eigentliche Triumph in dem Verzicht besteht und dass der eigentliche Triumph auch, oder also dass die Erkenntnis vielleicht sozusagen auch der eigenen Rolle in diesem Konflikt, das könnte man ja auch da reinlesen, dass Obi-Wan mit Luke, mit dem Nachkommen, wie wir es ja später wissen, das geht auch für mich gut auf, mit dem Nachkommen von Anakin zu sehen, so, ah ja, die Prophezeiung hatte vielleicht recht, aber sie hat sich halt in der Generation geirrt. Oder weißt du so ein bisschen, worauf ich hinaus will, dass halt so dieses, also diese Stärke dahinter von Obi-Wan zu verzichten und den Kampf halt abzulegen. Und auch wie du sagst, als die beiden aufeinandertreffen, war ja von vornherein klar, wie es irgendwie ausgehen wird. Und dass dann eigentlich dieses Duell auch nur noch ein, ja, was ist es denn? Es ist ja eben kein Kampf um Leben und Tod. Es ist halt eher noch so ein, ja, irgendwie so ein Puzzlestück, so. Und ich glaube, dass eben die Erkenntnis bei Obi-Wan größer ist, zu sagen, ich sehe jetzt den Ausweg, ich sehe die Lösung und das bin halt nicht ich. Ich kann mich mit meinem Scheitern zufrieden geben, weil die nächste Generation diejenige ist, die es lösen wird. So. Und das macht es so versöhnlich und so rund. Und das ist ja auch das Zeichen, was er Luke geben will. So dieses, ne, so das, auch das vielleicht vermeintlich nicht so intuitiv, gerade Luke, will ich gleich auch noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen, der Hitzkopf, der junge Wilde, der ja, ne, so, ich glaube, er ist irgendwie 19 oder 20 oder 16 oder 17, aber so dieser Jugendliche irgendwie noch so, der halt sagt so, der diese Energie auch irgendwie hat, das kennen wir ja auch so ein bisschen so, ne, wo man dann halt irgendwie auf die Kinder guckt und sagt, mein Gott, vielleicht jetzt mal nicht zuerst mit dem Kopf durch die Wand, lass uns mal einen Schritt zurückgehen, vielleicht können wir erstmal so ein bisschen von oben uns die Sache betrachten und dann können wir noch mal Hand anlegen und dann anpacken, also das, die Weisheit des Alters, die da bei Obi-Wan einfach durchkommt. So, und das ist halt fantastisch natürlich. Da wird aus Gandalf dem Grauen, Gandalf der Weiße, da wird aus Obi-Wan der Mentor Obi-Wan, wird eben der Force Ghost Obi-Wan, der eben merkt, dass seine Rolle einfach dann in dieser physischen Form endet. Das ist natürlich großartig und das ist auch ein großartiger Moment, es ist ein großartiger Kampf. Es ist natürlich schräg, auch da wieder so als Details Beobachtung, was mir noch so eingefallen ist. Er nennt ihn ja Darth in dem Kampf, ne? Er sagt ja Darth zu ihm, was, glaube ich, die Obi-Wan-Serie dann irgendwie aufgegriffen hat, weil natürlich bei Star Wars alles irgendwie eine Bedeutung haben muss und irgendwie per Retconning und irgendwie, ne, so Star Wars-Fans können sich ja nicht mit irgendwas zufriedenstellen, sondern es muss halt alles irgendwie auserklärt werden. So, und natürlich liegt es einfach daran, dass eben das ganze Große ja gar nicht, noch nicht irgendwie geschrieben und bekannt war. So, und ich fand es halt so, also da merkt man halt eben so, wenn du das rund haben willst, dann müsste er Anakin zu ihm sagen. Dann müsste da ja wirklich so eine Art Deadnaming passieren, um Anakin auch an der Stelle diese Symbolhaftigkeit zu entziehen. Ne? Also dieses, ich kröne mich hier zum König, aber es braucht einen Untertan, der den König als König anerkennt, weil sonst ist er machtlos. Und so ein bisschen hätte das eigentlich hier auch dann sein müssen, dass er eben niemals von Darth Vader spricht und sagt, Darth Vader ist hier irgendwie nur der Anzug, aber ich weiß ja, wer da drin steckt. Und ich appelliere an das Gute, an meinen Freund, der da drin ist, und eben nicht die Rolle, die er geworden ist. So, die erkenne ich ihm nicht an. Die, weißt du, so, das hätte die Sache halt in dem Moment dann so rund gemacht, aber klar, das war halt alles so noch nicht bekannt. Und auch dieser Kampf, wie du sagst, Alec Guinness dreht dann noch eine Pirouette, das war halt irgendwie auch, ich hatte das, glaube ich, auch in einem Making-of irgendwo gesehen, so, ja, naja, so, dann wurde halt, glaube ich, irgend so ein Stunt-Koordinator da an die Seite gestellt und gesagt, so, jetzt machen wir hier mal einen Kampf, das war nicht, wir planen das irgendwie 6 Wochen im Voraus und irgendwie 3 Monate Lichtschwertraining und weißt du so, das kam dann ja erst bei den Prequels. Das war hier alles ja noch ein bisschen sehr, sehr einfach gehalten und erinnert ja auch ein bisschen mehr so an klassischen Filmschwertkampf, ne, mit die klassische Schauspielausbildung beinhaltet das ja auch irgendwie, dass da so ein bisschen der Showkampf mit Degen irgendwie geübt wird, so, und auf dieser Ebene findet das halt irgendwie statt. Und ich finde diesen Moment, also mit diesem Anakin Darth und nicht Anakin und dieser Kampf, der ja eben sehr stolperig ist und eben keine großen Action-Moves beinhaltet. Weißt du, ich gehe davon aus, dass irgendwann, egal ob zu unseren Lebzeiten oder nicht, aber irgendwann wird es ein Remake zu diesem Film geben. Oder es wird halt, ne, also wenn George sich da nicht so die Finger verbrannt hätte mit diesen nachträglichen Änderungen, dann wäre das unter Disney wahrscheinlich auch schon längst passiert, weil halt garantiert die Star Wars Fans, ne, alles, was irgendwie nicht erklärt wird oder rund ist, muss ja irgendwie adressiert werden. So, ne, das ist halt eben diese ganze Nummer mit der Todesstern wird der irgendwie von einem Torpedo irgendwie in die Luft gejagt. Ja, liebe Leute, das ist halt kein Plothole. That's the fucking point. Aber trotzdem muss man das irgendwie dann über die Jahre und Jahrzehnte alles ausdefinieren, anstatt in Motiven zu denken und zu sagen, ja, es geht ja darum, dass gerade das große, der große militärische Industrial Complex namens Imperium halt nicht in der Lage ist, diese Gefahr eines Individuums zu erkennen, weil man halt so absolut denkt. Ja, und das ist auch nicht unrealistisch, weil guck dir an, also ne, hast ja auch schon gesagt, der Vietnamkrieg, der ist ja auch so geführt worden, dass die vermeintliche Übermacht der USA einfach durch den Vietcong auch in die Schranken gewiesen wurde, durch eine veränderte Form der Kriegsführung und auch der moderne Irakkrieg, den wir beide ja auch so als Jugendliche schon miterlebt haben unter George W. Bush. Ne, der Krieg gegen den Terror, so, das ist ja genau das Ding auch, dass man sagt, du kannst einen Krieg halt nicht gewinnen, wenn du sozusagen die Prämisse ja gar nicht in der Lage bist, in der Prämisse irgendwie zu denken, in der dieser Krieg halt stattfindet. So, weil das, ne, also gibt halt auch Kriege, die kannst du nicht einfach mit der größeren Bombe gewinnen, sondern wenn halt die Vorzeichen der beiden Kontrahenten einfach so unterschiedlich sind, wie in dem Fall und wie eben auch in dem Fall von den Rebellen und dem Imperium, so, dann sagt das ja eben auch etwas aus. Ne? Das war ja, glaube ich, auch als Dialog auch in einem Film, glaube ich, auch schon drin, dass eben gesagt wurde, so, ja, Moment mal, wie kann das denn so einfach funktionieren? Und das ist halt eben nicht einfach so, weil man muss das halt erstmal schaffen. Das haben wir auch gesehen, dass der erste Versuch eben nicht funktioniert, und Luke das ja auch nur durch die Hilfe der Macht schafft und eben nicht durch die ganzen technischen Errungenschaften in seinem X-Wing. Und gleichzeitig ist halt, und das fand ich halt immer großartig, dass dieses mächtige Imperium halt nicht auf die Idee kommt, dass ein einzelnes Schiff es schaffen könnte, und deshalb gibt's halt diesen, ja, dieses Schlupfloch, so. Und aber für Star Wars Fans muss immer alles irgendwie durchdekliniert werden, so. Deswegen haben wir Rogue One bekommen, der, also dem ich was abgewinnen kann, aber die Grundprämisse zu erklären zu müssen, warum da irgendwie, und da eine Bedeutung reinzuschreiben, warum der Todesstern so einfach, finde ich halt völlig Banane, so. Weil du kannst halt, also das ist halt eben auch dieses moderne Movie-Making, so, ja, nur weil irgendwelche Klappspaten auf YouTube das in irgendwelchen 10-Minuten-Videos als Plotholes bezeichnen, heißt das nicht, dass das so ist. So. Und deswegen glaube ich, dass, wenn es ein Remake von Episode 4 geben wird, das sind die ersten Sachen, die angepackt werden. Das wird eine super actiongeladener Remake von einem Kampf, und alle wirbeln 10-mal durch die Gegend und es geht 5-mal länger und die Dialoge werden alle angepasst, und dann sagt er vielleicht doch endlich Anakin zu ihm, und Star Wars Fans applaudieren, weil sie sagen, ach, das war doch schon immer ein riesen Plothole in dem Film, weil warum haben die nicht so gekämpft, wie wir das aus den Prequels kennen? So, naja, vielleicht weil es auch einen motivischen Sinn ergeben könnte, weil, wie du schon so schön gesagt hast, der Kampf ist nicht das, worum es geht. So, der Kampf, es geht nicht darum, dass da irgendjemand drei Backflips besser beherrscht als der andere, sondern es geht halt eben um diese Klammer, also um dieses letzte Gegenübertreten und auch diese, ja, die Übermacht, die Darth Vader in dem Moment dann darstellt, und dieses Ablegen oder dieses Ablehnen des Kampfes durch Obi-Wan. Das ist halt motivische Arbeit und eben nicht, das hat nichts mit Plot zu tun, das hat was mit Motiven zu tun. Und deswegen gehe ich davon aus, dass das, wenn das mal angepackt werden würde, und alle applaudieren und sagen, endlich wurde dieser große Filmfehler beseitigt. Egal, ich komme schon wieder ins Rumramblen. Ich wollte nämlich eigentlich über Luke noch sprechen und wollte eigentlich da die große Klammer aufmachen oder das nächste Thema vorbereiten. Weil du hast es ja auch gesagt, so, wir können gut durch die Figuren durchgehen, und natürlich Luke Skywalker ist unser Protagonist, was ich auch in dieser Filmfassung eben fantastisch finde, wie er eben dort eingeführt wird, dass er so spät erst in die Handlung dazukommt, dass er auch, und das, also das hat George Lucas halt einfach auch super gemacht, ne? Also das, und das spricht, glaube ich, alt wie jung, klein wie groß, egal wo du bist, das spricht, das ist universell, dieses Lebensgefühl in diesen jugendlichen Jahren, in dieser jugendlichen Zeit von, da draußen ist mehr los, aber ich werde zurückgehalten, und warum lassen mich die Alten denn nicht? Und aber auch diese Fragen dabei, der sehnsuchtsvolle Blick in die beiden Sonnen, der sagt so, was, wohin führt's mich eigentlich? Wohin soll ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Was habe ich vor? Was kann ich? Was zeichnet mich aus? Was ist meine Rolle im großen Ganzen, in diesem großen Konflikt Gut gegen Böse, in dieser großen Welt, in diesem großen Universum? Wofür bin ich hier und was kann ich der ganzen Sache beisteuern? Und bei Luke ist es halt eben auch dieser Konflikt Gut gegen Böse, das große Imperium und die Rebellen, von dem er ja weiß, aber wie er selber ja auch sagt, so, das könnte alles nicht weiter entfernt sein, und das juckt ihm ja in den Fingern. Das sind eben auch dann die Szenen, die da rausgeschnitten wurden, da von seinem Kumpel irgendwie, der da so ein bisschen die Verbindung zur Rebellion hat, den er dann später ja auch wieder trifft, da bei den X-Wing Fighters. Ich weiß gar nicht, ob das Wedge oder Biggs oder wer das war. Aber genau darum geht's ja dann, dass ja Luke da halt eben auch mitmischen will, so, und dass er denkt, dass das vielleicht eben auch so sein größerer, ne, sein Higher Calling irgendwie sein könnte, um dann eben das Universum irgendwie zu retten, so, und dann nimmt es ja diese Umwege über die Macht und über all dieses Größere, von dem er ja noch gar nicht wusste, dass das existiert. So, und das ist natürlich alles ziemlich fantastisch, und das ist natürlich auch super, dass deswegen funktionieren die Prequels für mich halt eben auch nicht, weil das ist ja das Tolle, dass wir das ja alles durch diese naiven Augen eines Luke Skywalker erst mitbekommen und auch über diese Legenden und Mythen, und genauso wie Luke Obi-Wan am Bartzipfel hängt, als er davon erzählt, was das alles ist. Das ist ein Lichtschwert und das ist die Macht, und die Macht ist dies und der Konflikt ist eigentlich das, und dann, also da geht's ja darum, dass man merkt, mit Luke oder ist ja noch mehr als einfach nur dieser staubige Planet. Und wir haben ja schon als Zuschauer und als Zuschauerin ein bisschen mehr auch schon gesehen. Ja, wir haben ja diese merkwürdige Gestalt von Darth Vader gesehen und diesen Konflikt und die Prinzessin und die Droiden. Wir wissen ja, obwohl wir nicht viel wissen, aber wir wissen ein bisschen mehr als Luke. Wenn du die Prequels aber gesehen hast, dann weißt du ja alles. Dann weißt du ja schon alles. Dann weißt du, was ein Lichtschwert ist, weil du hast schon 300 Millionen Mal gesehen, wie die Dinge eingesetzt werden. Du weißt, dass die Macht in Wirklichkeit irgendwelche Bakterien, Midichlorianer sind. Du weißt, wer in dieser Rüstung drin steckt, nämlich Anakin Skywalker. Also du weißt halt einfach zu viel, glaube ich, um dann mit Luke diese Heldenreise auch so gut gehen zu können. Deswegen macht es für mich halt auch einfach keinen Sinn, erst also das als vierten Teil oder als viertes Kapitel auch zu schauen, weil also Stichwort, dann kann beim Remake auch, glaube ich, die Hälfte rausgeschrieben und geschnitten werden, weil wir das einfach alle schon wissen. Das ist redundant an der Stelle so. Und das ist dann auch, glaube ich, nicht mehr ganz so magisch und faszinierend, weil es eben schon so oft irgendwie erklärt und gezeigt wurde. So. Und deswegen zeichnet das aber in meinen Augen diesen Film halt noch umso mehr aus. Und eben auch Luke, der ja, also hier auch noch irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich muss wieder so viel an die Matrix denken, vielleicht weil es auch gerade wieder die Zeit ist dafür. Aber weißt du, das ist ja eben auch das Interessante, so dass eben der erste Film bei Matrix dann ja eben 22 Jahre später ja auch irgendwie sehr beschäftigt damit ist, halt so viel zu etablieren, ne, und uns eben auch die Magie und die, wie sagt man so, das Staunen erstmal. Wir sind ja auch als Publikum sehr viel damit beschäftigt, bei diesen ersten Teilen erstmal diese Magie zu verstehen und wir staunen dabei. Also weißt du, was ich meine? Also diese Wunder, die da irgendwie passieren, die nehmen wir genauso frisch auf wie eben die beiden Protagonisten dieser Filme, diese beiden klassischen Helden über ihre klassische Heldenreise. Und dann kommen die Fortsetzungen und stellen das halt alles in Frage und kehren irgendwie auch unser Wissen dann um, weil das Wissen der Protagonisten irgendwie umgekehrt wird. Und das macht es dann irgendwie auch spannend, da noch weiterzugehen. Aber hier, und also das ist eben, ne, das ist für Luke alles relativ, ich sag mal, easy. Das ist alles noch relativ klar und einfach. Und es geht um das Abenteuer, es geht um die Reise. Das ist wie so eine Achterbahnfahrt eben auch für Luke. Und am Ende des Tages gibt's die Medaille und das Augenzwinkern und die Prinzessin. Und alles ist erledigt und alles ist getan. Und die Welt und das Universum sind gerettet. Und dann gibt's die Credits und dann sind wir raus. So, und damit ist eigentlich auch erstmal diese klassische Heldenreise bei Luke ja abgeschlossen. So, ne, und dann kommen ja erst die Fortsetzungen und sagen, ja, aber eigentlich musst du ja erst nochmal ein richtiges Jedi-Training machen. Und das, was du da jetzt, ne, so, das ist der Triumph, der absolute Triumph über alles, der ist eigentlich nur eine Momentaufnahme. Und jetzt gibt's halt eben noch ganz viele Dinge, die du gar nicht weißt, von denen du aber dachtest, das alles schon verstanden zu haben. So. Und deswegen ist Luke da, finde ich, auch einfach ein gutes Vehikel, so ganz wunderbar, also auch einfach gehalten. Genauso einfach gehalten wie Darth Vader als der Böse, haben wir Luke den Guten. Und das funktioniert für mich alles eben so wunderbar. Und ich glaube eben, deswegen ist eben auch dieser Film, diese Reise, Heldenreise und diese Figur muss einfach als Einstieg in das alles funktionieren, weil Luke einfach so klassisch und so einfach und so eben auch so mythologisch einfach hier auch geschrieben wurde. So, und das meine ich halt. Das ist für mich sehr, sehr großartig, dass dieser Luke, also ne, ich glaube, alle, die jünger sind als er, von, wie du sagst, so, weiß ich nicht, wann du anfängst, von 6, 7, 8 bis eben einschließlich 19, 20, 25, 30. Eigentlich können sich alle mit ihm identifizieren, aber es gibt so diese sehr große Zielgruppe, für die Luke einfach auch so der Kern der ganzen Sache ist. Und wie du es ja auch immer wieder sagst, und das sehe ich halt auch, so je älter man wird, desto mehr verlagert sich vielleicht der Fokus dann eben auf jemanden wie Obi-Wan, wo man sagt, ah ja, ich sehe da schon auch, weißt du, ich erkenne mich auch eher in Obi-Wan als vielleicht noch in Luke, weil so meine wilde Zeit ist auch vorbei, aber so dieser, so, weißt du, das verschiebt sich schon, aber Luke ist so der zentrale Punkt bei der ganzen Sache. So, und um ihn herum natürlich die weiteren Figuren, Han Solo und Leia und Chewie und die Droiden, aber Luke ist eigentlich so der Kern dieser ganzen Sache und sehr sauber hier einfach auch geschrieben, gemacht, natürlich super gespielt. Das ist für mich Luke Skywalker, so der klassische Held an dieser Stelle. Genau, und damit spiele ich dir auch ich werfe dir das Lichtschwert rüber, um es mal so zu formulieren, und du kannst mal sehr, sehr gerne deine Eindrücke zu Luke dalassen, wenn du magst, gerne auch noch Ergänzung zu Darth Vader, Obi-Wan natürlich, aber ich glaube, dass wir jetzt eben auch gut mit Luke weitermachen können, auch mit den weiteren Figuren, und wenn wir ganz viel Glück haben, schauen wir am Ende auch noch Qui-Gon Jinn. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, ciao.